Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ja, schön, euch mal von hier vorne zu sehen. Ein paar durfte ich schon kennenlernen über die letzten Jahre, aber es ist auch schön, mal die Gemeinde dahinter zu sehen. Ja, wer bin ich? Den Namen haben schon einige gehört, Frodo Müseler. Fragen sich einige wahrscheinlich, der ist nicht klein, der hat keine großen Füße, der passt so nicht, aber es steht auf meinem Ausweis. Also es ist kein Spitzname, es ist mein Name. Ja, ich bin Berliner, ich bin in Wedding aufgewachsen, hatte eine sehr schöne Kindheit, würde ich sagen, aber eine Kindheit ohne Gott. Also meine Eltern kannten Gott nicht. 2005 durfte ich dann Jesus mein Leben übergeben. Da war meine jetzige Frau damals auch ziemlich dran beteiligt. Jetzt sind wir seit 2006 verheiratet. Das sind jetzt 17 Jahre, steht hier. Das ist eine ordentliche Zahl, finde ich. Da fühlt man sich alt. Genau, 4 Kinder haben wir, zwischen 15 und 4. Unsere Große, meine Große, sitzt hinten. Sehr schön. Ja, zusammen wohnen wir bei der Oma und den Großeltern von meiner Frau in einem Haus. Das kann ich wirklich empfehlen. Man muss sich verstehen, das ist wichtig. Aber mal die Kinder abgeben, das ist auch eine gute Sache. Es unterstützt wirklich alle. Man hat dadurch viel mehr Freiraum und man kann sich helfen. Zu unserer Gemeinde, wir sind eine recht junge Gemeinde. Es ist entstanden aus 2 Gemeinden. Damals gab es die Rathenaustraße. Ich weiß nicht, ob der Name bekannt ist, wahrscheinlich eher weniger. Da gab es 3 Älteste, die alle nicht mehr konnten. Entweder hatten neue Berufung, der andere ging in Rente, war schon längere Zeit in Rente und der dritte hatte einfach zu viel Arbeit, konnte es nicht mehr alleine tun. Also haben sie gesagt, wir können nicht mehr, wir geben aber der Gemeinde genug Zeit, das war jetzt kein abrupter Abbruch, sondern es war ein Übergang, ich glaube 2 Jahre haben sie gesagt, da wollen sie nicht mehr und wir sollen eine neue Möglichkeit finden. Das heißt, wir benötigen eine neue Leitung, weil wir als Gemeinde, ich war da noch recht jung im Glauben, wir konnten es nicht stemmen, das ging nicht. Dann gab es noch eine andere Gemeinde, eine Nachbargemeinde, da hat ein Missionsehepaar, das Ehepaar Bofs, die kommen aus Kanada, die haben diese Gemeinde gegründet, war auch schon 10 Jahre alt, aber sie haben alles alleine gemacht. Und wenn man als Missionar hier in Deutschland ist, muss man regelmäßig mal zurückgehen ins eigene Land, um Rentenansprüche zu kriegen oder zu behalten, um einfach einen Heimatdienst zu machen, die Gemeinden dort besuchen. Das heißt, die mussten ein Jahr weg und ein Jahr ohne Pastor funktioniert eine Gemeinde auch nicht, wenn sie nichts anderes hat. Ja, das heißt, wir hatten 2 Gemeinden, die keine Leitung hatten und ist zu sagen, dass wir dann einfach zusammengewachsen sind. Es geht recht schnell, aber es ging wirklich über einen langen Zeitraum. Wir haben ganz viel gebetet. Wir kannten uns schon längere Zeit. Wir haben Kinderarbeit zusammen gemacht. Wir haben Straßeneinsätze zusammen gemacht. Aber mal so kurz 2 Gemeinden zusammen zu machen, das ist nicht so ganz, macht man nicht so schnell. Ja, es war ein Neuanfang. Wir haben viel nachgedacht. Wie sieht Leitungsstrukturen aus? Wie sehen Gottesdienste aus? Und vieles weitere. Also es war ein langer Prozess, denn da wurden wir auch unterstützt. Der Jürgen Luther, der hat uns viel unterstützt, der war hier in Berlin in verschiedenen Gemeinden angestellt. Wir haben uns beraten lassen, auch von der damals AGB, jetzt Christusforum. Aber wichtig war die Bibel für uns. Wir haben viel in der Bibel gelesen, als da gesagt, guck, was sagt die Bibel dazu? Wie stellt sich die Bibel unsere Gemeinde vor, dass die auch zu uns passt, zu der Gegend? Ja, jetzt 12 Jahre danach, mal bitte das Bild. 12 Jahre danach würde ich sagen, Gottes Segen war bei allen Entscheidungen mit dabei. Das spüren wir immer. Wir dürfen uns als Gemeindefamilie fühlen. Das ist so ein Begriff, was der Pastor bei uns, der Aaron Bofs, der Missionar, immer so geprägt hat. Gemeindefamilie, das war ihm immer ganz wichtig, dieser Begriff. Es ist ein spürbarer Zusammenhalt, den wir auch hier in den letzten Corona-Jahren sehr erleben durften. Wir als kleine Gemeinde haben uns immer am Anfang mit unserem Kiez beschäftigt, mit uns selber. Aber nun nach den paar Jahren haben wir gesagt, wir müssen auch mehr regional tätig sein. Wir sind 36 Mitglieder, das war eine Gemeindefreizeit, die wir durchgeführt haben. Aber da haben wir gesagt, das ist uns wichtig, rauszugehen. Weil am Anfang wurden wir viel unterstützt von verschiedenen Gemeinden und das wollten wir auch zurückgeben. Genau, die Familie Pagels, das sind die in Orange, die sind bei uns angestellt. Das ist auch ein sehr großer Segen für uns als Gemeinde, dass sie das tun, weil sie wirklich sehr unterbezahlt, wie man sich so vorstellt, was man so als Gehälter bekommt, aber sie machen es gerne vom Herzen. Wir würden gerne mehr geben, aber mehr kann man leider nicht. Genau, und die Blauen, das ist das Missionsehepaar Bofs. In all den Jahren, da durften wir Gottvertrauen wirklich kennenlernen. Wir sind Glaubensschritte gegangen, haben über unsere Maße investiert und Gott hat wirklich alles getragen und geführt und das kann man wirklich spüren und das durften wir erleben. Und was jetzt so in der Zukunft in Berlin und Brandenburg alles passiert, das ist noch nicht so ganz klar, wie es läuft. Der Jürgen Luther und der Bengt Grünhagen, die waren viele Jahre hier in der Region tätig. Der Jürgen Luther ist schon vor einiger Zeit in Rente gegangen und seine Dienste, die regional so ein bisschen abgedeckt wurden, das hat jetzt der Alex Pagels mit übernommen, also der in Orange. Der organisiert eine ganze Menge. Und der Bengt Grünhagen, war bisher der Vertreter hier in Berlin-Brandenburg, vom Christusforum aus gesehen. Das heißt, das ist so die Schnittstelle zwischen Christusforum und den Gemeinden, die dann die Informationen übersendet, was so wichtig ist. Und den Dienst hat er jetzt viele Jahre, ich glaube 25 Jahre getan. Und er ist auch schon ein bisschen älter und hat gesagt, er kann nicht mehr. Und das hat er auch schon vor 5 Jahren gesagt. Und da hat er keinen gefunden, der das machen möchte. Und er hat mich auch schon angesprochen. Ich habe erstmal gesagt, nein, das ist zu viel für mich. Noch mehr kann ich nicht. Aber jetzt so nach weiteren 5 Jahren habe ich dann irgendwann gesagt, gut, es war ein Prozess für mich. War nicht so klar. Aber da gab es kurz vorher eine Predigt, die ich gelesen habe, wo gesagt wurde, klar, wag was Neues. Und einen Tag später kam die Anfrage und dann war so irgendwie, ja, keine Ahnung, was ich jetzt wage, was da kommt auf mich. Ich weiß es noch nicht, aber damals wusste ich es noch nicht. Ja, also der Vorstand, den wir jetzt sozusagen sind, das ist eigentlich ein Kontrollgremium. Wir sollen den Christusforum auf die Finger klopfen, dass sie das richtig tun, was sie tun. Ist natürlich nicht so gewollt. Sie wünschen sich lieber Mitarbeit, dass wir Ideen reinbringen und einfach mitmachen. Und das ist eine schöne Sache. Bei meinem Arbeitsantritt im April letzten Jahres habe ich mir für mich eine Motivation formuliert, was ich mir wünsche. Also mein Wunsch ist, dass die Möglichkeiten und Angebote des Christusforums in den Gemeinden besser bekannt werden und wiederum auch die besondere Situation der kleinen Ostgemeinden im Christusforum mehr wahrgenommen werden. Das ist so das, was ich mir wünsche, wo ich sage, das kann ich gut unterstützen. Ja, da möchte ich gerne mitarbeiten. Ja, und um das zu tun, muss ich erstmal die Gemeinden kennenlernen, weil wie vertritt man jemanden, den man nicht kennt, das ist nicht so einfach. Und deshalb habe ich mich mal eingeladen. Ja, bisher waren die Gespräche im Vorstand und mit den Mitarbeitern dort wirklich interessant, herausfordernd, viele interessante, schwere Themen, die aktuell anstehen. Ein persönliches Anliegen habe ich euch noch mitgegeben oder möchte ich euch gerne mitgeben. Ich mache mir Sorgen um unsere Gemeinde. Wir sind nicht viele und jeder, der nicht dort ist, der fehlt dort einfach. Aber ich habe vorher auch die Bestätigung aus meiner Gemeinde mir geholt, dass sie diesen Dienst von mir unterstützen, dass sie das möchten, dass ich das tue. Das war mir sehr wichtig. Und ich glaube auch immer, wenn man sich einsetzt, dann kommt ein Segen Gottes zurück. Und ja, so wird einfach jede persönliche Investition ein Segen sein. Und da bitte ich jetzt euch auch einfach für uns als Gemeinde zu beten, dass das keine Belastung für uns wird. Gut, nun reicht es, glaube ich, zu dem, was ich zu mir gesagt habe. Jetzt möchte ich euch gerne Gottes Wort weitergeben. Kennt jemand von euch den Johannes Wart? Nein. Das ist einer, der mit Worten umgehen kann. Also der wirklich Worte zerpflückt und Komiker, ne? Aber schon eine sinnvolle geistliche Botschaft immer dahinter. Und er hat im Christusforums Jahreskonferenz 2022 ein Thema Jubelabend gehabt. Da hat er 2 Stunden lang wirklich Wörter zerpflückt. Das war sehr interessant. Und er hat das Wort Jubel genommen und in seine Buchstaben versetzt. J zum Beispiel. Aus J kann man das Wort Ja bilden. Ja sagen zu Gottes, zu Gott, Ja sagen zu Jesus, Ja sagen zu sich selbst. Sich annehmen, wie man ist, und Ja sagen auch zu den Aufgaben, die Gott einem vor die Füße legt. Ich mache jetzt nicht zu jedem Buchstaben etwas, was er gesagt hat, aber einen Buchstaben möchte ich gerne noch nennen, das ist das E. Das hat er verbunden mit Emotionen. Für viele Menschen sind Emotionen oder das Wort Emotionen schon sehr schwer. Emotionen zeigt man nicht, Emotionen hält man zurück. Aber stellt euch mal den David vor, wie der vor der Bundeslade tanzt. Macht er das so? Ich glaube, da steckt eine Emotion dahinter. Sonst würde auch seine Frau ihn nicht für verrückt erklären. Jesus berührt unser Herz. Und wir dürfen darauf auch emotional antworten. Wir dürfen uns darüber freuen. Und zwar nicht nur, wenn wir alleine sind. Emotionen sind ansteckend. Und wenn jemand emotional reagiert, dann merken das die Menschen um einen auch herum. Und so kommen sie auf einen zu und wollen wissen, was los ist. Ich denke, jeder von euch kennt Trauer. Was macht ihr, wenn jemand ganz traurig ist? Ihr umarmt die Person. Ihr fragt nach, was los ist. Ihr teilt die Trauer mit der Person. Und genauso kann es auch mit der Freude sein. Wenn sich jemand ganz von Herzen freut, dann ist das ansteckend. Ich möchte euch gerne einen Ausschnitt aus einem Video zeigen. Es war nicht so einfach, ne, die Mundwinkel unten zu lassen. Aber keine Angst, ich möchte nicht gemeinsam mit euch jetzt lachen. Aber Emotionen sind ein wichtiger Bestandteil in der Predigt. Es geht um Glück, es geht um Schmerzen, es geht um Last und es geht auch um Trauer. Und besonders der letzte Punkt Trauer hat mich auch veranlasst, diese Predigt fast gar nicht zu schreiben. Aber bei der Veranstaltung vom Johannes Wart, da hatte Trauer einen großen Platz. Und es hat mich ermutigt, auch davon zu berichten. Vieles, was ich heute sage, ist auf dem Arbeitsweg von mir geschrieben worden. Ich sitze in der U-Bahn, schreibe drauf los, was mir so einfällt, weil 3/4 Stunde jeden Tag hin, 3/4 Stunde zurück, da kann man viel machen oder auch nicht machen. Es ging ganz schnell um das Thema Trauer und traurige Erinnerungen. Aber bei einem Satz, da fing plötzlich an, ich ein Kloß im Hals zu haben. Die Augen wurden feucht und das in der U-Bahn. Jeder kann es sehen. Die Emotionen bei mir waren sofort unterdrücken. Das darf keiner sehen. Das geschah beim Schreiben eines Satzes. Doch was mir in mir davor ging, das war nicht Trauer, das war Freude. Tiefe Freude bei dem Gedanken an den Tod eines Bekannten. Aber bitte nicht falsch verstehen, ich habe mich nicht über den Tod gefreut. Es ging um Psalm 32. Da steht im ersten Vers Folgendes. Wie glücklich ist der, dem die Verfehlung vergeben und die Sünde zugedeckt ist. Wie glücklich zu preisen der Mensch, dem Jahwe die Schuld nicht zumisst und dessen Geist frei ist von Betrug. Ich habe mit mir gerungen, ob ich diesen Psalm nehme, den Psalm 32. Aber ich glaube, trotz der Trauer, die man beim Tod eines geliebten Menschen erlebt, dürfen wir uns immer wieder freuen, diese Person gekannt zu haben. Und diese Freude möchte ich gerne mit euch teilen, auch wenn es emotional vielleicht schwer werden kann. Ich fange an im Psalm 32, Verse 1 bis 2. Ein Lehrgedicht von David. Wie glücklich ist der, dem die Verfehlung vergeben und die Sünde zugedeckt ist. Wie glücklich zu preisen der Mensch, dem Jahwe die Schuld nicht zumisst und dessen Geist frei ist von Betrug. Manchmal, da machen wir es uns selber schwer. Wir schauen auf unser Leben und sehen, dass so einiges einfach nicht läuft. Wir machen uns Vorwürfe und. Da steht aber, wie glücklich ist der, dem die Verfehlung vergeben und die Sünde zugemisst ist. Die Sünde zugedeckt ist. So. Was für eine Aussage. Was für ein Privileg. Und was tue ich? Grummeln. Bist du glücklich? Die Lebenssituation, in der wir stecken, ist nicht immer schön. Manchmal auch schwierig und belastet. Und da ist dieser Vers auch eine Herausforderung. Aber auch mutmachend und ein Anker in schweren Zeiten. Wir dürfen uns klar machen, dass wir glücklich zu preisende Menschen sein können, denen Gott die Schuld nicht zumisst. Und von diesem Glück können uns auch unsere Sorgen nicht von abhalten. Wir sind Kinder Gottes. Wir dürfen und werden am Ende bei ihm sein. Und wisst ihr was? Darauf freue ich mich jetzt schon. Und diese Freude kann uns helfen, das Hier und Jetzt zu leben. Ich möchte gerne den ganzen Psalm am Stück mal lesen. Ein Lehrgedicht von David. Wie glücklich ist der, dem die Verfehlung vergeben und die Sünde zugedeckt ist. Wie glücklich zu preisen der Mensch, dem Jahwe die Schuld nicht zumisst und dessen Geist frei ist vom Betrug. Solange ich schwieg, verfiel auch mein Leib, denn unaufhörlich schrie es in mir. Du hattest deine Hand schwer auf mich gelegt, bei Tag und bei Nacht, und das hört nicht auf. Mein Lebensmut ist verdorrt in der Sommerglut. Da endlich bekannte ich dir meine Schuld und verschwieg mein Unrecht nicht länger vor dir. Da sprach ich es aus. Ich will meine Vergehen bekennen, Jahwe. Und du hast mich befreit von der Schuld und hast die Sünden vergeben, das Böse bedeckt. Darum, wer dich liebt, der bete, wann immer er dich antreffen kann. Wenn dann die gewaltigen Flut einbricht, ihm wird das Wasser nichts tun. Bei dir bin ich sicher geborgen, beschützt in jeder Gefahr und vom Jubel der Rettung umschallt. Ich will dich belehren und ich zeige dir den richtigen Weg. Ich will dich beraten und ich behalte dich im Blick. Sei nicht wie ein Pferd und wie ein Maultier ohne Verstand, deren Wildheit du bändigen musst und Zügel und Zaum, sonst folgen sie nicht. Wer ohne Gott lebt, schafft sich viel Schmerz. Doch wer Jahwe vertraut, wird von der Güte umhüllt. Freut euch an ihm und jauchzt, die Jahwe gehorcht. Jubelt auf, ihr ehrlichen Herzen. Ich möchte gerne nochmal die letzten zwei Verse wiederholen. Wer Jahwe vertraut, wird von Güte umhüllt. Freut euch an ihm und jauchzt, die ihr Jahwe gehorcht. Jubelt auf, ihr ehrlichen Herzen. Ich möchte euch von dieser Güte berichten, die Jahwe, wer Jahwe vertraut, wird von der Güte umhüllt sein. Ich kannte mal einen Mann, ich will nicht sagen, dass er glücklich war, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er sich glücklich geschätzt fühlte. Wenn man mit ihm sprach, dann kam kein Jammern. Auch keine Frust war zu hören. Er hatte eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die er Gott brachte, und die haben wir heute früh auch sehr schön gehört, na, früh war es nicht mehr, heute gerade eben, das Musizieren. Ich hatte leider nie das Vergnügen, ihn spielen zu hören. Macht mich das traurig? Nein, denn ich habe noch eine Ewigkeit vor mir. Was für ein Vorrecht haben wir da von Gott beschenkt bekommen. Wir dürfen uns freuen auf die Ewigkeit und vielleicht, keine Ahnung, was dann kommen wird, vielleicht werde ich dann mit ihm zusammen musizieren. Diese Person hat ein Talent geschenkt bekommen. Und er hat mit diesem Talent Gott gedient. Und das machen viele von uns. Jeder von uns hat Talente und hat Gaben, die Gott einem geschenkt bekommen, die man von Gott geschenkt bekommen hat. Und wir setzen sie für ihn ein. Wenn du für Gott ein Lied singst, was macht das mit dir? Es erleichtert vielleicht dein Herz. Und vieles von dem, was wir tun, machen wir mit anderen zusammen. Beim Musizieren fällt das besonders auf. Wenn Musiker nicht zusammenspielen, dann klingt das nicht gut. Es kann sogar richtig unangenehm klingen. Ich nehme euch noch ein bisschen mit in die Welt der Musiker. Musiker müssen immer den Takt spüren. Das ist ganz wichtig. Wenn ein Ton oder ein Schlag minimal versetzt ist, reicht es aus, um das Zusammenspielen von Musikern durcheinander zu bringen. Ich habe mal von einer Untersuchung gehört, in der die Gehirnströme von Musikern untersucht wurden, wenn sie gerade zusammen musiziert haben. Die Muster der Gehirnströmungen synchronisierten sich, sie wurden immer ähnlicher. Profimusiker fühlen und denken gleich, wenn sie zusammenspielen. Einer von meinen Musiklehrern sagte zu mir immer, wenn wir zusammen musizierten, wenn er mit anderen zusammen musiziert, dann lassen sie ihn immer in seine Seele blicken. Ich habe zum Beispiel immer gespürt, welche Klangfarbe und der nächste Ton meines Lehrers haben wird. Kommt der Ton leise? Kommt er laut? Kommt er scharf angespielt oder ist es nur ein Hauch? Ich wusste es, bevor der Ton da war. Und somit wusste ich auch, wie ich meinen zu spielen habe. Wenn sich Musiker aufeinander einlassen, dann kommt also was sehr schön Klingendes raus. Eins möchte ich noch dazu sagen. Ihr wisst, dass falsche Töne nicht schön sind, aber das Zusammenspielen ist viel wichtiger. Synchron zu spielen ist viel wichtiger, als einen richtigen Ton zu treffen. Ein falscher Ton ist eigentlich gar nicht so schlimm. Unangenehmer ist es wirklich, wenn richtige Töne zum falschen Zeitpunkt kommen. Doch warum erzähle ich das? Es ist wichtig, damit ihr versteht, warum die folgende Begebenheit mich so tief bewegt hat. Es war eine Begegnung mit dem Mann, den ich vorhin erwähnt hatte. Nach einem Gottesdienst hatte ich mich bei ihm erkundigt, wie es ihm geht. Ihm ging es nicht gut. Und im zweiten Satz bedankte er sich für unsere Musik. Er freut sich immer, wenn er mit uns zusammen Gott loben kann und dass wir das gemeinsam tun. Und er lobte explizit unser Zusammenspielen. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich das gerne mache. Und dann von jemandem das zu hören, der auch selber musiziert, ist es natürlich ein besonders schönes Lob. Ein paar Tage später ist er heimgegangen. Bei seiner Trauerfeier habe ich erst erfahren, mit welchem Engagement er musizierte, wie er sein Musikteam geleitet hat, welche Begabungen er geschenkt bekommen hat und auf welche Weise er Musik analysiert und auch anderen weitergibt. Da wurde mir erst wirklich wichtig, bewusst, wie viel dieses Lob bedeutet hat. Und diesen Satz aufgeschrieben zu haben, das hat mir wirklich viel abverlangt. Hier sprudelt das Herz vor Freude durch die Worte, die andere eingegeben haben. Ihm war klar, dass er bald sterben wird, aber er murrte nicht. Er sagte, dass er Gott vertraute und hatte immer ein freundliches Wort für alle übrig. Was für eine Ruhe er einfach ausstrahlte, Gelassenheit und Gottvertrauen und Güte. Und mit diesem Hintergrund möchte ich gerne nochmal mit euch den Psalm 32 lesen und verstehen. Ein Lehrgedicht von David. Wie glücklich ist der, dem die Verfehlung vergeben und die Sünde zugedeckt ist. Wie glücklich zu preisen der Mensch, dem Jahwe die Schuld nicht zumisst und dessen Geist frei ist von Betrug. Wir dürfen glücklich sein, auch wenn die Umstände schwer sind, wenn sie bedrückend sind und wenn wir beladen sind. Unsere Verfehlungen, diese sind uns vergeben. Das dürfen wir uns immer wieder klar machen, denn diese Gewissheit ist auch ein Funke der Hoffnung, an die wir uns immer festhalten können. Eine Hoffnung haben, das ist etwas sehr Wertvolles. Die nächsten beiden Verse: Solange ich schwieg, verfiel auch mein Leib. Denn unaufhörlich schrie es in mir. Du hattest deine Hand schwer auf mich gelegt, bei Tag und bei Nacht, und es hörte nicht auf. Mein Lebensmut verdorrte in der Sommerglut. Ich weiß, wie es ist, Gott nicht zu kennen. Ich will nicht sagen, dass ich hoffnungslos war, denn über das Leben nach dem Tod habe ich nicht nachgedacht. Das war mir egal. Aber es gab viele Situationen, in denen das Herz einfach schwer beladen war. Sehr schwer. Und der Psalmist schrieb: Du hast deine Hand schwer auf mich gelegt, bei Tag und bei Nacht, und es hörte nicht auf, mein Lebensmut verdorrte in der Sommerglut. Und das kann ich nur unterstreichen. Viele Jahre meines Lebens wusste ich nichts von Gott. Und viele davon waren schwer und beladen, erdrückend und ziellos. In Vers 5, da endlich bekannte ich dir meine Schuld und verschwieg mein Unrecht nicht länger vor dir. Da sprach ich es aus, ich will meine Vergehen bekennen, Jahwe. Und du hast mich befreit von der Schuld, hast die Sünden vergeben und das Böse bedeckt. Ich habe diese Vergebung erleben dürfen und viele von euch auch. Und ja, wir dürfen uns glücklich schätzen, dass das so ist. Wir sind gesegnet. Wie ihr aber alle wisst, ist damit nicht alles gut. Wir werden nicht von Krankheit geheilt, wir sündigen, wir sind weiterhin belastet, wir sterben und vielleicht viel zu früh. Weiter im Psalm. Darum, wer dich liebt, der bete, wann immer er dich antreffen kann. Wenn dann die gewaltige Flut einbricht, ihm wird das Wasser nichts tun. Bei dir bin ich sicher geborgen, beschützt in jeder Gefahr und vom Jubel der Rettung umschallt. Ist das wirklich so? Wie kann das sein? Warum passiert so viel Falsches? Und hier steht, bei dir bin ich beschützt in jeder Gefahr. Und in der Welt, da passieren so viele schreckliche Sachen. Und wir erleben immer wieder, dass auch Christen von dieser Wirkung nicht befreit sind. Ich glaube nicht, dass ich mit den folgenden Gedanken dieses Thema wirklich komplett beschreiben kann. Es ist ein extrem komplexes Thema. Und ich möchte aber einen Ansatz euch geben. Wenn ihr andere Ansätze habt oder andere Ideen dazu, können wir gerne dazu reden. Es ist ein Versuch, einen Baustein davon zu analysieren. Ein Schutz kann physisch sein, also der Körper, wie zum Beispiel die Flut bricht ein. Der Schutz wäre dann, das Wasser zerstört weder mein Haus und auch nicht mich selbst. Der Schutz kann aber auch psychisch sein, also die Seele. Die Flut bricht ein, das Wasser zerstört mein Haus. Ich habe körperliche Schäden, aber die Flut kann meiner Seele nichts anhaben. Ich zweifle nicht, ich verfluche nicht, ich falle nicht. Denn meine Verbindung zu Gott, die hat mich und meine Seele beschützt. Wir dürfen nicht vergessen, dass es immer diese zwei Möglichkeiten eines Schutzes gibt. Der physische und der psychische, also Körper und Seele. Es kommt also auf den Blickwinkel drauf an. Und ich habe großen Respekt vor den Menschen, die das schaffen. Ich weiß es nicht, ob ich das kann, aber ich kann mir vorstellen, dass Gott uns diese Kraft in den Momenten geben kann. Nochmal Vers 6 und 7. Darum, wer dich liebt, der bete, wann immer er dich antreffen kann. Wenn dann die gewaltige Flut einbricht, ihm wird das Wasser nichts tun. Bei dir bin ich sicher geborgen, beschützt in jeder Gefahr und vom Jubel der Rettung umschallt. Wir sollen beten, wann immer wir ihn antreffen können. Was ist das für eine zeitliche Eingrenzung? Immer. Zu jeder Zeit und so oft wie möglich. Wende dein Gebet an Gott. Sei ihm stets nah, so wie auch er uns oder dir nah ist. Was haben wir denn zu befürchten? Dass wir krank werden? Dass ein Unfall passiert? Dass die Wassermassen kommen? Nein, das wird dann meiner Seele nichts anhaben. Das Einzige, was ich fürchte, dann ist Gottes Abwesenheit. Oder eher meine Abwesenheit von Gott. Denn Gottes Geist verlässt uns nicht. Ich habe einen großen Respekt vor der vorhin genannten Person. Ich weiß nicht, ob er das so genau erlebt hat. Ich weiß, er war ruhig in seiner Situation. Ich habe keine Angst in ihm gesehen. Und deshalb würde ich sagen, dass Gott ihn beschützt hat und geführt hat. Er war umhüllt von Ruhe und von seiner Güte. Und beides war in ihm durch Gott. Vers 8. Ich will dich belehren und ich zeige dir den richtigen Weg. Ich will dich beraten und ich behalte dich im Blick. Kannst du mal bitte zwei Folien weiter? Genau, der ist der Richtige. Gott möchte uns helfen. Er möchte uns belehren, wie es in diesem Vers heißt. Belehren wird im heutigen Sprachgebrauch eher negativ aufgefasst. Wir verstehen dieses Wort eher als ungefragt und von oben herab. Andere Übersetzungen verwenden hier unterweisen. Das Wort gefällt mir. Es kommt nicht von oben herab, es kommt von unten weisend. Unter jemandem sein bedeutet auch zusammen sein. Ich bin unter einem, der weise ist. Ich begebe mich unter Weisen. Und wisst ihr, was passiert, wenn man mit weisen Menschen zusammen ist? Man lernt viel von ihnen, einfach nur, weil man bei ihnen ist und ihnen zuhört. Und so ist es auch bei Gott. Wenn ich mein Leben nach ihm ausrichte, wenn ich ihn an mich ranlasse, dann umgibt er mich und umhüllt mich. Ich habe einen sehr Weisen um mich herum, so lasse ich auch mich von ihm unterweisen. Ich lerne von ihm und lasse mich von ihm leiten. In diesem Satz gibt es vier wichtige Punkte, die uns Gott noch sagen möchte. Ich will dich einmal belehren, dann ich zeige dir den Weg. Ich will dich beraten und ich behalte dich im Blick. Zuerst möchte er uns formen. Er zeigt uns, was richtig und was falsch ist. Wir erkennen die Sünde und wir erkennen Gottes Liebe und verstehen etwas von dem Tod am Kreuz. Er unterweist uns und er belehrt uns. Das kann auch mal von oben herab geschehen. Das Zweite, er möchte uns den richtigen Weg zeigen. Jesus' Tod am Kreuz ist unsere Rettung. Er ist gestorben für dich und auch für mich. Und das anzuerkennen und unser Leben ihm dann zu übergeben, ist der erste Schritt auf dem richtigen Weg. Und wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann möchte ich dich bitten, darüber einfach nachzudenken. Was hindert dich daran? Und ich würde mich freuen, wenn du diese Freude auch spüren kannst. So wie es im Psalm heißt, wie glücklich ist der, dem die Verfehlung vergeben und die Sünde zugedeckt ist. Wie glücklich zu preisen der Mensch, dem Jahwe die Schuld nicht zumisst und dessen Geist frei ist vom Betrug. Aber auch nach dieser Entscheidung werden wir weiterhin seine Hilfe brauchen. Richtige Entscheidungen zu treffen, ist nicht immer einfach. Aber je mehr wir zuhören, so klarer können wir auch die Wege erkennen. Der dritte Punkt, er möchte uns weiterhin beraten. Beraten klingt sehr freundschaftlich, auf Augenhöhe, und das ist etwas sehr Schönes. Wer kann von sich behaupten, einen Ratgeber zu haben, der die Zukunft kennt? Und er weiß, was das Beste für mich ist. Der vierte Punkt, bei all dem behält er uns im Blick. Das kann bedrücken. Wenn wir an diese Überwachungskameras überall denken, die überall aufgestellt werden, sie behalten uns auch im Blick. Sie wollen uns überführen, sie wollen uns bei Fehlern richten. Aber wie ist das bei Gott? Warum möchte er uns im Blick behalten? Weil er unsere Fehler zählt? Nein, warum sollte er das tun? Unsere Fehler, die hat er doch schon selbst bezahlt. Was interessieren ihm dann noch unsere Fehler? Er möchte ein Teil von unserem Leben sein. Er möchte Anteil an unserer Freude haben und auch an unseren Sorgen. Er möchte wissen, wie es dir geht. Um dich dann auf dem besten Weg zu begleiten, dich zu beraten, er möchte dich einfach kennen. Möchtest du Gott auch kennen? Dann lass ihn ein Teil deines Lebens sein. Vers 10, sei nicht wie ein Pferd und wie ein Maultier ohne Verstand, deren Wildheit du bändigen musst mit Zügeln und Zaum, sonst folgen sie nicht. Wer ohne Gott lebt, schafft sich viel Schmerz, doch wer Jahwe vertraut, wird von Güte umhüllt. Freut euch an ihm und jauchzt, dir Jahwe gehorcht, jubelt auf ihr ehrlichen Herzen. Was für ein gegensätzliches Bild, ein Maultier ohne Verstand und jemand, der vor Freude jauchzt. Es ist deine Entscheidung, ob du Gott vertraust oder ob du deine eigenen Wege gehst. Gott interessiert sich für dich und er möchte dich bei ihm haben. Er hat dir ein Geschenk gebracht, nämlich das Leben seines Sohns für deine Sünden. Aber er zwängt sich nicht auf. Er überlässt uns die Entscheidung. Es ist wie mit dem Maultier. Sei nicht wie ein Pferd und wie ein Maultier ohne Verstand, deren Wildheit du bändigen musst mit Zügeln und Zaum, sonst folgen sie nicht. Ich möchte nicht sagen, dass du ein Maultier bist. Darum geht es hier gar nicht. Es geht hier um das Bändigen. Gott möchte uns nicht bändigen mit Zaum und Zügeln. Er möchte uns, dass wir freiwillig kommen. Es geht ihm nicht um das Bändigen. Nee, er wird uns nicht bändigen, so rum. Wenn wir ihm folgen, dann haben wir eine wunderbare Verheißung. Wie es weiter im Vers steht, wer ohne Gott lebt, schafft sich viel Schmerz. Doch wer Jahwe vertraut, wird von Güte umhüllt. Freut euch an ihm und jauchzt, ihr Jahwe gehorcht. Jubelt auf, ihr ehrlichen Herzen. Diese Verheißung ist vollendet am Kreuz von Jesus und durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Wir sind gerettet von der Schuld und werden von dieser Güte umhüllt. Wir dürfen uns freuen, denn wenn wir einmal neben Gott und Jesus, dem Lamm, stehen und sitzen, da sind wir bei seinem Thron vereint mit ihm. Und mit diesem Wissen dürfen wir uns in allen schwierigen Situationen und bei all der Last gewiss sein, dass wir nicht vergessen sind. Denn er behält uns im Blick. Und mit diesem Wissen kann ich auch so langsam verstehen, wie Ruhe in einem einkehren kann. Auch wenn man weiß, dass das eigene Leben zu Ende geht. Auch wenn ich schwer zu tragen habe, mit dem Wissen, dass Gott mich berät, mich im Blick behält und dass sein Sohn für mich und für euch gestorben ist, mit diesem Wissen kann ich ruhig werden. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist. Es ist ein langer Prozess. Und wenn andere dann irgendwann sagen können, der ist von Güte umhüllt, dann habe ich es mit Gottes Hilfe geschafft. Vielleicht werde ich das nie erfahren, aber es wäre eine schöne Sache, wenn nach meinem Leben über mich Folgendes erzählt wird. Weißt du noch? Kannst du dich an Frodo erinnern? Ja, das kann ich. Besonders seine letzten Tage werden mir in Erinnerung bleiben. Ich wünsche mir und wünsche euch, dass wir diese Güte leben, dass wir uns diese Freude immer bewusst sein werden, die wir durch Jesus Tod am Kreuz haben dürfen. Ich wünsche dir, dass du das annehmen kannst und diese Freude dein Leben einfach prägen wird und du auf diese Weise Freude auch mit anderen teilen kannst. Amen. Ich würde gerne noch beten. Herr, hab Dank, dass wir diese Freude in unserem Leben spüren dürfen durch dich. Du hast uns errettet, du begleitest uns und das dürfen wir leben und ja auch mit anderen teilen. Danke, dass du dein Leben gegeben hast für uns, für jeden Einzelnen hier, für alle da draußen, Herr. Und danke, dass du uns bisher begleitet hast, dass wir das annehmen konnten, Herr. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.